Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen heute am Karfreitag aus Psalm 22 und wir hören zunächst den gesamten Psalm und wenn Sie eine Bibel dabei haben, bitte ich Sie, das mit mir aufzuschlagen. Psalm 22. Dem Vorsänger nach der Melodie Hindin der Morgenröte. Ein Psalm Davids. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag, du antwortest nicht. Und auch bei Nacht, und ich habe keine Ruhe, aber du bist heilig, denn du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich haben unsere Väter vertraut. Sie vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden. Auf dich vertrauten sie und wurden nicht zuschanden. Ich aber bin ein Wurm, kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen, der soll ihn befreien, der soll ihn retten, er hat ja Lust an ihm. Ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du warst meine Zuversicht schon an meiner Mutter Brust. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß an. Vom Leib meiner Mutter her bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nahe und kein Helfer ist da. Es umringen mich große Stiere, mächtige Stiere von Baschan umzingeln mich. Sie sperren ihr Maul gegen mich auf, wie ein reißender und brüllender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe. Meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und du legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde umringen mich. Eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Du aber, o Herr, sei nicht ferne. O meine Stärke, eile mir zu Hilfe. Errette meine Seele von dem Schwert, meine Einsame von der Gewalt der Hunde. Errette mich aus dem Rachen des Löwen. Ja, du hast mich erhört und gerettet von den Hörnern der Büffel. Und so will ich meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Ihr, alle vom Samen Jakobs ehrt ihn. Und scheue dich vor ihm, du ganzer Same Israels. Denn er hat nicht verachtet, noch verabscheut das Elend des Armen und hat sein Angesicht nicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, erhörte er ihn. Von dir soll mein Loblied handeln in der großen Gemeinde. Ich will meine Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen und satt werden. Die den Herrn suchen, werden ihn loben. Euer Herz soll ewiglich leben. Daran werden gedenken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde. Und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn das Königreich gehört dem Herrn, und er ist der Herrscher über die Nationen. Es werden essen und anbeten alle Großen der Erde. Vor ihm werden ihre Knie beugen alle, die in den Staub hinabfahren. Und wer seine Seele nicht lebendig erhalten kann, ein Same wird ihm dienen, wird dem Herrn als Geschlecht zugezählt werden. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkündigen, dem Volk, das geboren wird, dass er es vollbracht hat. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Die Frage hier aus Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sie gehört zum Geschehen von Golgatha. Jesus Christus betete dieses Wort am Kreuz, wie wir vorhin in Markus Kapitel 15 gelesen haben. Und die Botschaft dieses Ausrufs ist, Gott, der Vater, hat Jesus Christus, seinen Sohn, am Kreuz verlassen. Im 20. Jahrhundert, und zwar in den Jahren und Jahrzehnten, in denen ich aufgewachsen bin, hatte der Begriff Gottverlassenheit eine ganz bestimmte Einfärbung. In den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sprach man viel von unserer Gottverlassenheit. Und in diese Mentalität, in diese Gesinnung hinein schien doch dieser Ausspruch hier gut zu passen. Und die Botschaft lautete: Wir Menschen leben, wie es der Titel eines Hörspiels aus der Nachkriegszeit sagte, draußen vor der Tür. Wir Menschen sind getrennt von Gott, denn wo warst du, Gott? In Stalingrad, in Auschwitz, in Hiroshima und so weiter. Wir könnten diese Reihe fortsetzen bis hinein in die gegenwärtigen Katastrophen und Kriege und den dadurch ausgelösten Migrationsströmen. In jener Zeit war es üblich, in der eigenen vermeintlichen Gottverlassenheit, zu schwelgen. Man litt. Aber ich behaupte, es war ein durchaus genussvolles Leiden. Aber ich warne davor, die Frage Jesu am Kreuz, warum Gott ihn verlassen habe, mit der Situation eines gottlosen Menschen gleichzusetzen. Ich warne davor, und zwar keineswegs nur deswegen, weil Christus ausrief, hören wir gut zu, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Sohn Gottes hatte auch am Kreuz eine Beziehung zu Gott, dem Vater. Jesus Christus war auf Golgatha keineswegs gottlos. Darum darf man die Frage Jesu, mein Gott, warum hast du mich verlassen, nicht so verstehen wie ein verweltlichter, säkularisierter Mensch seine eigene Gottlosigkeit verstanden wissen wollte und vielleicht auch verstanden wissen will. Aber in unserer Zeit ist vermutlich eine andere Einstellung im Blick auf dieses Wort aktueller. Jesus Christus, der Sohn Gottes, soll er wirklich von Gott verlassen sein? Soll er wirklich gestorben sein? Wie ja die meisten von Ihnen wissen, haben meine Frau und ich das Vorrecht, momentan Fatemeh bei uns als Gast zu haben. Sie kommt aus dem Iran und damit aus einem islamischen Hintergrund. Und von diesem Hintergrund war es für sie zunächst einmal keineswegs einfach zu verstehen, dass Gott einen Sohn hat. Und nachdem sie das verstanden hat, war es vermutlich noch schwerer zu verstehen, dass dieser Sohn Gottes gestorben sein soll. Für Muslime ist Jesus Christus ein Prophet. Er ist hinter Mohammed der höchste, also der zweithöchste Prophet. Aber es ist in dieser Religion völlig undenkbar, dass Jesus oder wie Sie sagen, Isa, gestorben sein soll. Im Koran in der Sure 4 heißt es, als Jesus Christus am Kreuz hing, da öffnete sich erneut der Himmel über ihm und die Stimme des Heiligen erklang, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Noch einmal, im Islam wird noch nicht einmal geglaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Aber selbst der Prophet Isa, nein, er konnte gar nicht sterben. Am Kreuz. Und schon gar nicht konnte er von Gott verlassen sein. Es ist gut, wenn man im Gespräch mit Muslimen ist und dann neu das Wort Gottes hört. Was steht hier eigentlich? Damit wir uns nicht daran gewöhnen. Übrigens mit ähnlichen Verstehensschwierigkeiten hatte sich bereits die frühe Kirche auseinanderzusetzen. Sie bemühte sich wirklich intensiv, die Vielschichtigkeit des Geschehens am Kreuz von Golgatha bekenntnishaft zum Ausdruck zu bringen. Und so unterschied sie hier zwischen den beiden Naturen Christi und bezeugte, dass Jesus Christus starb gemäß seiner menschlichen Natur. Aber dieser sein Tod wurde, so lautete die Formulierung, von seiner göttlichen Natur mitgetragen. Jesus Christus wurde von Gott verlassen gemäß seiner menschlichen Natur, aber eben nicht gemäß seines Gottseins. Und selbstverständlich bekannte sie, dass durch den Tod Jesu Christi er den Tod besiegt hat. Ich machte in einer Karfreitagspredigt vor Jahren einmal darauf aufmerksam, dass mit solchen Formulierungen und Unterscheidungen zwischen menschlicher und göttlicher Natur das Geschehen von Golgatha nicht durchsichtig gemacht wird. Das wiederhole ich auch heute. Eher ist das Gegenteil der Fall. Es sind verhüllende Aussagen. Aber diese Formulierungen bemühen sich, die Aussagen der Heiligen Schrift über das Geschehen am Kreuz von Golgatha nachzusprechen. Und auf diese Weise werden wir auf jeden Fall davor bewahrt, allzu schnell in die Meinung zu verfallen, wir hätten Golgatha durchschaut. Übrigens nicht erst heute, sondern schon seit längerem sind Schriftausleger davon überzeugt, dass die vier Evangelien, in denen uns ja das Leiden und Sterben Jesu relativ ausführlich mitgeteilt wird, dass Jesus Christus in seinem Todeskampf am Kreuz nicht nur den ersten Vers des Psalms 22 gebetet hat, sondern den gesamten Psalm 22. In der Zeit vor 2000 Jahren, in der Papyrus oder auch Pergament teuer waren und die Menschen sowieso ihre Bibel weitestgehend im Kopf hatten, sicher die Psalmen, da war es gang und gäbe, dass man lediglich den ersten Vers eines Abschnittes zitierte, und dann war den Lesern eigentlich klar, dass auch die sich anschließenden Aussagen dazugehören, also in diesem Fall der gesamte Psalm 22. Ich teile diese Auffassung. Und zwar nicht nur wegen der damaligen Zitierweise. Ich verweise dazu auch etwa auf Vers 16. Nicht dieser Vers ist ein Hinweis auf das Kreuzeswort, mich dürstet. Aber vor allem verweise ich auf den letzten Vers von Psalm 22, also Vers 29. Ich lese diesen Vers nochmal. Dort heißt es, sie, also die Nationen, werden kommen und seine Gerechtigkeit verkünden. Dem Volk, das geboren wird, dass er es vollbracht hat. Und diese letzten Worte erinnern natürlich an den Ausruf Jesu, wie er uns etwa im Johannesevangelium überliefert ist, es ist vollbracht. Und nicht zuletzt deutet auch die Reaktion der Menschen unter dem Kreuz darauf hin. Markus berichtet, dass die Umherstehenden auf den Ausruf Jesu, mein Gott, warum hast du mich verlassen, mit einem gewollten Unverständnis reagierten, ja mit Spott, er ruft wohl Elia. Natürlich begriffen die Dabeistehenden, was Jesus Christus hier betete. Unter diesen Leuten waren auch Vertreter des obersten Gerichts und auch Schriftgelehrten, wie Markus ausdrücklich berichtet. Warum standen übrigens diese Leute dort unter dem Kreuz? Keineswegs nur zur Befriedigung ihrer Sensationslüsternheit oder Schaulustigkeit, sondern auch, weil diese jüdische Geistlichkeit gerade bei Pseudopropheten, also bei Lügenpropheten, bis zum Schluss darauf hofften, dass diese Männer ihre Schuld bekennen würden. Und in einem solchen Fall hätten sie den Abfallprediger noch lossprechen können, sodass er wenigstens selig in die Ewigkeit eingeht. Wie groß muss das Erschrecken gewesen sein, das sich dann in Spott entlud. Anstatt dass dieser Jesus von Nazareth noch in letzter Minute ein Schuldbekenntnis ablegt, zitiert Jesus einen Psalm, der im damaligen Judentum im Blick auf die Erwartung des Messias eine entscheidende Rolle spielte. Für diese Männer muss das Beten dieses Psalms die denkbar provozierendste Gotteslästerung gewesen sein. Wohlgemerkt, der das betete, war ein am Fluchholz Verdammter. Da beginnen sie dazwischen zu quasseln. Er ruft wohl Elia. Und um ihre Hilflosigkeit vollzumachen, reichten sie ihm auf einer Stange noch ein in Essig getauchtes Tuch. Hören wir Psalm 22, Vers 16. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Ich natürlich verstanden diese jüdischen Vertreter sehr genau, was Jesus betete. Aber ich möchte heute nicht weiter auf die historischen Umstände eingehen. Vielmehr geht es mir heute eigentlich um eine einzige Botschaft. Ich möchte Ihnen aus Psalm 22 zeigen, dass die Kreuzigung und der Tod Jesu Christi gerade aufgrund von Psalm 22, also dem ach so berühmten Leidenspsalm, nicht von seinem Triumph über den Tod abgetrennt werden darf. Und so verkündige ich Ihnen heute Morgen das Wort Gottes unter dem Thema Golgatha, Christi Leiden und Sterben, sein herrlichster Sieg. Wir wollen auf drei Punkte achten. Zunächst die Unvergleichlichkeit der Kreuzesleiden Christi. Zweitens, das Kreuzesleiden steht im Horizont des Triumphes Christi. Und drittens, der Triumph Christi am Kreuz von Golgatha und unsere Leiden. Zunächst also die Unvergleichlichkeit der Kreuzesleiden Christi. Aus der Überschrift von Psalm 22 erfahren wir, dass dies ein Psalm Davids ist. Und wenn wir diesen Psalm unter dem Blickwinkel hören, dass er von einem Menschen wie du und ich stammt, dann können wir uns in mancher Hinsicht in den Leiden, die uns hier geschildert werden, wiederfinden. Ich nenne einmal folgende Aspekte. Da ist zunächst einmal der Eindruck, dass Gott weit weg ist. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Vers 12, das Gleiche noch einmal. Sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nahe und kein Helfer ist da. Und dann noch einmal Vers 20. Du aber, o Herr, sei nicht fern. O meine Stärke, eile mir zur Hilfe. David fühlt sich von Gott verlassen. Bei allem war das Schlimmste wohl, ich kann mich auf diesen Gott in meinem Leben nicht wirklich verlassen. Übrigens scheint mir das sogar ein Höhepunkt des Psalms zu sein. Es geht David gar nicht so sehr darum, dass in seinem Leben alle Probleme gelöst werden, aber es ist dieses lähmende Gefühl, dass Gott schweigt. Ich glaube, auch bei uns ist das Problem ja wohl nicht so sehr, dass wir leiden. Vielmehr ist es häufig dieser Eindruck, dass unser Leiden ohne Sinn ist. Wozu? Also Gott ist weit weg. Das Zweite, David empfindet sich hier als die große Ausnahme. Ich lese nochmal die Verse 4 bis 6. Da bekennt David, auf dich haben unsere Väter vertraut. Sie vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden. Auf dich vertrauten sie und sie wurden nicht zu Schanden. Du bist doch Gott, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Demgegenüber erhebt sich bei David selbst die Frage, warum gerade ich? Wären doch die anderen damals. Nicht, wenn David hier bezeugt übrigens, dass Gott unter den Lobgesängen Israels wohnt, dann meint er damit nicht, dass Gottes Thron zusammenbrechen würde, wenn das Volk Gottes aufhören würde, ihm Psalmen oder auch andere Lobgesänge zu singen. Nein, Gottes Thron ist keineswegs wackelig. Dafür sorgt Gott selbst. Aber der Lobgesang über Gottes Erlösungstaten gehört in dieser Welt zur Proklamation seiner Herrschaft. Und darum ist das Singen in der Gemeinde Gottes unverzichtbar. Insofern thront Gott unter den Lobgesängen seines Volkes. Und darum darf sich das Volk Gottes in seinen Gottesdiensten das Singen der Psalmen und anderer Lobgesänge von niemandem nehmen lassen. Hier stellt nun David seine eigenen Erfahrungen den Betern früherer Zeiten gegenüber, Vers 7a, ich aber. Einst hatte Gott den Vätern geholfen. Er hatte sie errettet, befreit, mich aber scheint er nicht zu beachten. So kann es auch uns gehen, wenn wir unsere eigenen Erfahrungen, Erlebnisse mit den Biografien großer Gottesmänner aus der Kirchengeschichte vergleichen, dann kann es sein, dass wir uns selbst erfahren, wie sagt es hier David in Vers 7, wie ein Wurm und kein Mensch. Also ein sich windendes Etwas, das lediglich noch dazu geeignet ist, zertrampelt zu werden. Oder denken wir an das, was David in Vers 15 sagt, ich bin dahingeschüttet wie Wasser. Ich bin die große Ausnahme. Aber dann gibt es noch einen Punkt, der dritte. Spott seiner Umgebung. Ja, es ging David schlecht, als er diesen Psalm betete, sehr schlecht. Und seine Mitmenschen, sie reagieren darauf höhnisch. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien. Der soll ihn retten, wenn er denn Lust an ihm hat. Vers 8 und Vers 9. Da vertraust du auf Gott. Du erzählst anderen von deinem Vertrauen auf Gott. Und dann läuft alles in deinem Leben schief. Und hinter deinem Rücken strecken sie ihre Zunge gegen dich heraus. Aber du merkst es trotzdem. Und dann bohren sich Fragen in dich hinein wie, hätte ich nicht zurückhaltender reden und auftreten sollen? Bin ich nicht selber schuld an meiner Situation? Habe ich mir das alles nicht selber eingebrockt? Spott der Umgebung. Und viertens werden die Daumenschrauben noch enger angezogen. Während sich David in den Versen 5 und 6 im Vergleich zu den Vätern noch als Ausnahme sah, blickt David nun auf sein eigenes Leben, auf seine eigene, ich sag mal, Biografie. Er erinnert sich an seine Kindheit. Wie idyllisch. Wie geborgen war das alles einst. Und wie kalt und wie grauenhaft ist jetzt seine Situation. Ich lese nochmal die Verse 10 und 11. Du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du warst meine Zuversicht schon an meiner Mutter Brust. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß an. Vom Leib meiner Mutter her bist du mein Gott. Ja, das war damals. Aber die Erfahrung der Gegenwart ist das Isoliertsein. Davids Leben ist nun bestimmt von Einsamkeit, von Angst, Zukunftsangst. Er betet Vers 12, sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nahe und kein Helfer ist da, kein Helfer. Ihr Lieben, tatsächlich ist es so, dass zahlreiche Bedrängnisse, die uns hier in Psalm 22 geschildert werden, in unserem eigenen Leben ein Echo finden. Wir erkennen entsprechende Situationen in unserem eigenen Leben oder auch im Leben von Menschen, die wir vielleicht ein Stückweise begleiten in ihrem Leben und sagen, ja, das ging nicht gut in ihrem Leben, da ist viel Drangsal. Aber bei allen Anknüpfungen an unser Leben geht Psalm 22 darin nicht auf. Das, was uns hier insgesamt an Leiden geschildert wird, das passt nicht für uns. Es ist qualitativ und damit unendlich anders als das, was wir Menschen an Leiden durchmachen. Und somit weist Psalm 22 weit über unsere Situation hinaus. Ja, auch du hast manchmal den Eindruck, von Gott verlassen zu sein und dich als Einziger in einer unvergleichlich schwierigen Lage zu befinden. Auch kann es sein, dass du dich dem Spott der Gottlosen ausgeliefert siehst und dass dein Leben als ein chaotisches Sammelsurium von Zerrissenheiten von dir wahrgenommen wird. Aber der Psalm sagt mehr. Ich will das einmal aufteilen, was außerdem noch gesagt worden ist, und zwar in körperliche Leiden und dann in seelische Leiden. Beginnen wir mit den körperlichen Leiden. Da ist in Vers 17 die Rede, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Natürlich ist das ein Hinweis auf die Kreuzigung. Oder nehmen wir Vers 14. Alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Das war bei David niemals der Fall. Bereits vor etlichen Jahrzehnten wurde einmal medizinisch ärztlich untersucht, wie und woran ein Gekreuzigter eigentlich genau gestorben ist. Und ich zitiere hier einmal aus dem Bericht eines an der Forschung beteiligten Arztes. Also zunächst einmal macht er darauf aufmerksam, dass es natürlich unvorstellbar schmerzhaft ist, wenn die Nägel in die Hand- und Fußwurzelknochen getrieben werden. Vielfach verlor der Gekreuzigte schon dabei das Bewusstsein, zumindest zeitweilig. Aber an den Nägelmalen an sich starben die Gekreuzigten nicht. Die eigentliche Ursache für den Tod war das Ersticken. Der Körper wird mit erhobenen Armen in Einatmungsstellung des Brustkorbes befestigt. Und bei solchem Hängen sind die Rippen unbeweglich. Und die Atmung ist schon dadurch erheblich behindert. Der Gekreuzigte hat das Gefühl einer fortschreitenden Erstickung. Das Herz muss mehr arbeiten. Seine Schläge werden schwächer. Daraus folgt eine Blutstauung in den Gefäßen des Körpers. Andererseits ist die Sauerstoffaufnahme in den unzureichend arbeitenden Lungen erschwert, sodass die Überladung mit Kohlensäure eine Überreizung der Muskelfasern hervorruft. Und die Folge ist eine Art tetanischer Krampfzustand des gesamten Körpers. Die Krämpfe beginnen im Vorderarm, erfassen dann die ganzen Arme und dehnen sich schließlich auf alle Gliedmaßen und den Rumpf aus. Auch die großen Atemmuskeln werden davon ergriffen, sodass sich die Lungen mit Luft vollsaugen, sie jedoch nicht mehr diese herauslassen können. Die Ausatmungsmuskeln, die dann auch betroffen werden, sind schwächer als die Einatmungsmuskeln. So bleiben die Lungen ständig in Einatmungsstellung und können sich nicht mehr entleeren. Der Leidende gelangt in einen Erstickungszustand wie jemand im schwersten Asthmaanfall. Der Brustkorb des Leidenden weitet sich im Übermaß. Sein Gesicht wird rot, fast violett. Der Schweiß fließt in Bächen vom Körper. Vergleichen wir das mit Psalm 22, 3, wo es heißt, auch bei Nacht, und wir können hier denken an die Zeit der Finsternis, der 3 Stunden über Golgatha, also von der 6. bis zur 9. Stunde, auch bei Nacht finde ich keine Ruhe. Oder hören wir noch den Bericht eines anderen Arztes. Er schreibt, wenn dieser Kampf und deinen starken Brechreiz. Dann rückt der Zeitpunkt deiner Operation näher. Du weißt, es wird eine schwere Operation und du hast Angst. Was ist, wenn ich aus der Narkose nicht aufwache? Der Pfleger oder die Krankenschwester kommt und macht dich dann fertig für die Operation. Du bekommst deinen grünen Kittel angezogen und dann wirst du in den Raum vor dem OP-Raum gekarrt. Und du weißt, gleich kommt der Anästhesist und verpasst dir eine Injektion, sodass du bald hinwegdämmerst. Und vielleicht ziehen noch einige für dich entscheidende Momente deines Lebens an dir vorüber. Ein paar Augenblicke hast du noch. Nutze sie dann zum Gebet. Wende dich still an den, der viel schlimmer gelitten hat und in einen viel grausameren Tod gegangen ist, als du jemals gehen könntest. Und der deinen Tod in seinem Tod besiegt hat. Wende dich im Gebet an den Fürsten des Lebens, der dein einziger Trost ist, im Leben und im Sterben. Nicht damit ist die Operation nicht weg, aber du schläfst in wenigen Momenten nicht ungetröstet ein, sondern du weißt dich gehalten von Christus, dem Lebensfürsten. Ja, du hast Angst, aber du wendest dich an den, der diese Angst in seinem Sterben und Tod überwunden hat. Und dem vertraust du dein Leben an, gerade in diesen schweren Minuten. Oder noch ein Beispiel. Du stehst am Grab eines von dir sehr geliebten Menschen und du blickst in die Gruft, in die der Sarg gerade hinabgelassen wird. Das überfällt dich ein tiefer Trennungsschmerz. Das heißt einmal im Buch der Sprüche, das Herz allein kennt seinen eigenen Kummer. Sprüche 14, Vers 10. Nicht und gerade in solchen Situationen kennst du nur deinen eigenen tiefen Abschiedsschmerz. Und da kommt auch keine menschliche Nettigkeit oder Freundlichkeit an dich heran. Aber was ist, wenn du dich gerade dann an Christus im Glauben klammerst? Der Apostel Paulus schreibt einmal, dass wir Christen auch traurig sind, aber wir sind nicht so betrübt wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. 1. Thessalonicher 4. Ja, Abschied nehmen von einem geliebten Menschen, das tut uns Christen weh. Aber du weißt in allem, dass jemand da ist, der den Tod überwunden hat. Das heißt für dich heute, ja, Christen leiden auch, aber sie leiden nicht ohne Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und übrigens darum suhlen sie sich auch nicht in den Storys ärztlicher Diagnosen. Sie sind keineswegs der Meinung, dass sie anderen Leuten alle Details immerfort unterbreiten sollten. Bitte versteht das nicht falsch. Wir beten füreinander, gerade auch in Krankheiten und sicher dann, wenn jemand von uns auf seinem Todeslager liegt. Aber wir tun das in der Gewissheit, dass Christus in seinem Leiden unsere Leiden auffängt und in unserem Tod, in unserem Sterben nicht von uns scheidet. Und darum ist für Christen ihr Leiden nicht das Thema Nummer eins, Stattdessen dürfen sie wissen, dass angesichts der ewigen Herrlichkeit, die Christus für sie bereitet hat, die Leiden der Jetztzeit, wie sagt es Paulus mal in 2. Korinther 4, schnell sind, sie gehen vorüber und sie sind leicht. Unsere Leiden sind nicht eine Illusion, wie es fernöstliche Religionen suggerieren. Sie sind real. Aber du darfst sie im Glauben an den gekreuzigten, gestorbenen und dem Tod siegreichen Christus überwinden. Denn Psalm 22 bezeugt, dass Jesus Christus dort am Kreuz in seinem abgrundtiefen Leiden seinen herrlichsten Triumph gefeiert hat. Ehre sei Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen.